Können Sie uns noch mal einen kleinen Einblick geben, wie wird denn dieser Gedenktag Yom HaShoah traditionell von Jüdinnen und Juden verbracht? Wie findet das Gedenken da in der jüdischen Kultur statt?
Die jüdische Kultur hat mit der Erinnerung und mit dem Gedenken eigentlich sehr viel zu tun, weil es immer darum geht, sich an die Vergangenheit zu erinnern und sich in der Gegenwart einzufinden. Am Yom HaShoah gibt es eine Schweigeminute in Israel. Da stellt alles still. Autos, die in dem, zu dem Zeitpunkt fahren, halten an. Alles öffentliche Verkehr, überall auf der Arbeit stehen Menschen gerade und sind still, und das ist eine ritualisierte Praxis, die es in Israel gibt. An Schulen begehen Kinder, Jugendliche, SchülerInnen auch Schweigerituale, aber auch Zeremonien der Erinnerung. Ansonsten ist es jenseits der Rituale, die immer dazu beitragen, sich an etwas erinnern zu können, braucht man in Israel, auch in der jüdischen Kultur, nicht zwingend diese Ritualisierung, weil die Vergangenheit buchstäblich Teil der Gegenwart ist. Die Verfolgung, die Vernichtung, die Massenvernichtung, muss man sagen, aber auch die Entsolidarisierung der Weltgemeinschaft und dann auch all das, was nach 1945 passiert ist, das vergeht nicht, hinterlässt Spuren für die Familien. Eltern, Großeltern geben es an die Kinder weiter. Und das, was hier sehr wenig bekannt ist, in Israel leben ja auch Menschen, die aus anderen Ländern fliehen mussten angesichts der Bedrohung, aus arabischen Ländern zum Beispiel. Auch da gab es Pogrome, auch wenn das nicht vergleichbar ist, sind das trotzdem traumatische Erinnerungen an die Gewalt gegen sie. Und auch hierzulande leben Juden und Jüdinnen, die mit diesen Geschichten sehr eng verwoben und verbunden sind und Nachkommen haben. Und die junge Generation steht ja buchstäblich vor der Herausforderung, all das zu bewältigen vor dem Hintergrund der aktuellen Gewaltwelle, kann man sagen.
Ein zentrales Anliegen des Gedenkens ist ja auch nicht nur, den 6 Millionen jüdischen Opfern der Shoah zu erinnern, sondern auch den jüdischen WiderstandskämpferInnen, die sich gegen den Nationalsozialismus und gegen die Judenverfolgung einsetzten, die eben gegen den antisemitischen Vernichtungswahn des Naziregimes in Deutschland und darüber hinaus kämpften. Die Aufstände im Warschauer Ghetto 1943 ist wahrscheinlich mit das bekannteste Ereignis, wo sich jüdische Widerstandsorganisationen gegen die deutschen Besatzer wehrten. Aber dieser widerständige Kampf, diese mutige Selbstermächtigung von Jüdinnen und Juden gegen den Antisemitismus der Nazi-Ideologie, die war ja sehr vielgestaltig und begann auch schon vor 1933. Können Sie uns noch mit zurücknehmen, wo fanden diese Widerstandskämpfe statt und welche Formen nahm dieser Widerstand auch an?
Ja. Eine sehr gute Frage. Tatsächlich kommen sie viel zu selten, weil es in Deutschland, aber eigentlich auch darüber hinaus wenig bekannt ist, dass Juden und Jüdinnen sich aktiv am Widerstand beteiligt haben und auch versucht haben, dieser existenziellen Bedrohung etwas entgegenzusetzen. Es gab in Deutschland beispielsweise in den 30ern, aber auch davor, unterschiedliche Gruppen, zionistische Gruppen. Zionismus verkommt ja jetzt zu einem Schimpfwort. Zionismus sagt aber nichts weiter als eine Selbstermächtigung im Sinne der Vereinigung von Juden und Jüdinnen in einem Land, wo sie ungestört und selbstbestimmt leben können. Und die zionistische Bewegung war sehr heterogen, aber letztendlich gab es diesen Konsens, dass damals im britischen Mandat Palästina, bei Juden stand ja im Pass auch Palästinenser, weil es ein britischer Mandat war, und zu der Zeit gab es hier eine sehr rege politische, gesellschaftliche Bewegung, ein Aufstreben. Nicht alle haben das unterstützt, die jüdische Gemeinschaft war die heterogen, aber insbesondere die zionistischen Gruppen haben die Möglichkeit geebnet, zu trainieren, sich vorzubereiten auf das Leben auf dem Land, ein hartes Leben. Und das war eine Form von Widerstand gegen die Verfolgung, noch gar nicht Nazi-Verfolgung, aber auch davor oder den Beginn der Nazi-Verfolgung. Es gab in den einzelnen Ghettos immer wieder Widerstände, die historisch einigermaßen gut, nicht immer, aber dokumentiert sind. Viele Jahre war das nicht möglich zu erkunden, bis zum Zerfall der Sowjetunion. Danach wurden Zugang zu Archiven erleichtert. Also wir erfahren immer wieder und immer mehr auch über die einzelnen Widerstände in einzelnen Ghettos in Osteuropa, aber auch in den Lagern. Und wichtig ist vielleicht an dieser Stelle zu sagen, dass der Widerstand ja nicht immer bewaffnet sein muss. Damals gab es ja keine Möglichkeit für Juden und Jüdinnen, das auch bewaffneten Widerstand zu leisten gegen ihre Verfolgung, sondern es gab sehr viele Formen vom geistigen Widerstand, in dem Menschen in den Lagern unter schlimmsten Bedingungen dennoch jüdische Feiertage gefeiert haben, in dem sie versucht haben, zu überleben als Menschen, die ihre Kultur, ihre Tradition in sich tragen, die ja die Nationalsozialisten damals gänzlich vernichten wollten.
Ja, genau. Also wir haben es sozusagen mit unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichen Ebenen auch des Widerstands zu tun, auf die wir da schauen müssen. Und dieser beschriebene Widerstand wird im Erinnern an die Shoah im öffentlichen Bewusstsein ja noch immer viel zu wenig thematisiert, was auch ihr als Verein, als Aufweg stark kritisiert. Warum ist der jüdische Widerstand so wenig präsent, wenn wir über die Geschichte des Nationalsozialismus sprechen?
Es ist bekanntlich so, dass es in Deutschland ein spätes Erinnern gab. Erst Ende der 70er Jahre hat ein Bewusstsein eingesetzt, das dazu gebracht hat, auch andere Formen von Erinnerung, ritualisiertere Formen von Erinnerung hier hervorzubringen. Shoah ziemlich gut dokumentiert historisch, aber das Bewusstsein dafür ist trotz der zeitlichen Distanz oder vielleicht auch gerade deswegen nicht hinreichend. Meiner Meinung nach, viele Menschen wissen einfach nicht, was damals geschehen ist im Detail. Aber noch wichtiger als faktisches Wissen ist eine gewisse Haltung dazu. Sagen Haltung, dass es unabhängig von dem, was jetzt passiert und unabhängig davon, wie man das heute deutet, dass es faktisch geschehen ist und dass ein solcher Bruch, Zivilisationsbruch, um dann Dina zu zitieren, etwas ist, was nicht nur mit Juden zu tun hat heute, sondern auch mit den Deutschen, mit der deutschen Gesellschaft, mit der deutschen Nation, aber auch mit allen anderen, mit Deutschland als migrantische Gesellschaft und Gemeinschaft. Und diese Schwierigkeiten, sich zu erinnern und auch die Virulenz von Post-Shoah-Antisemitismus, bringen wahrscheinlich Menschen dazu, sich auf das Minimum zu konzentrieren, wenn überhaupt, und den Ritualen der Erinnerungspolitik zu folgen. Und viele Jahre, einfach auch in der Geschichtsschreibung, wurde der jüdische Widerstand nicht thematisiert und davon wussten vielleicht diejenigen, die ihn erforscht und erkundet haben. Und es war offensichtlich wahrscheinlich leichter, sich mit Juden immer als Opfern zu identifizieren, wenn überhaupt als anzuerkennen, dass diejenigen, die zu Opfern gemacht werden, auch Subjekte sind mit ihren eigenen Geschichten, Vergangenheiten, Kräften und Ressourcen, die sie unter unmenschlichen Bedingungen trotzdem versucht haben, aufrechtzuerhalten.
Das heißt, das Vergessen oder auch dieses Ausblenden des jüdischen Widerstands muss auch immer wieder ins Verhältnis gesetzt werden mit den deutschen Auseinandersetzungen mit dem Faschismus und auch mit den Kontinuitäten der NS-Zeit.
Auf jeden Fall. Ja. Das Gedenken ist ja eine Angelegenheit, die alle betrifft.
Und seit dem 7. Oktober sind die Angriffe auf Jüdinnen und Juden weltweit ja leider enorm angestiegen. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle hat im vergangenen Jahr weltweit auch einen Höchststand erreicht. In einem gemeinsamen Bericht der US-Organisation Anti-Defamation League und der Universität Tel Aviv ist vom schlimmsten Ausbruch von Antisemitismus seit dem Zweiten Weltkrieg die Rede. Und diese Entwicklungen sind auch hierzulande ganz deutlich zu spüren. Wie nehmen Sie persönlich und auch ihr als Beratungsstelle für antisemitische Gewalt die aktuelle Situation wahr?
Ich muss wirklich sagen, dass der Begriff Tsunami, der im Bericht auftaucht, mich sehr mitgenommen hat, weil tatsächlich können wir haben den Begriff Ausbruch versucht sozusagen hier einzusetzen. Wir haben in der Tat mit einem Ausbruch antisemitischen Hasses und antisemitischer Gewalt zu tun. Das ist nicht neu. Alles, was da war, ist einfach an die Oberfläche gekommen und wahrscheinlich noch nicht alles. Antisemitismus stellt ja sozusagen eine Idee dar, eine leidenschaftliche Idee, an der viele Menschen Massen festhalten. Antisemitismus stellt eine Brückenideologie dar, das wissen wir, sehen wir auch spätestens in der Pandemie. War das sehr ersichtlich, wie unterschiedliche Gruppen, selbst politische Lagern, sich an einer Stelle treffen, dort wo es um Juden geht oder auch um Israel. Es gibt eine fast sektantisch anmutende Beschäftigung mit dem Staat, obsessiv und wahnhaft, jenseits der faktischen und realen Politik, jenseits der realen Verhältnisse. Das war immer schon so, aber jetzt nimmt es einfach Ausmaße an. die unbeschreiblich sind, die wir aber genau studieren müssen, weil diese existenzielle Bedrohung für Juden und Jüdinnen zwar immer wieder gesagt wird, aber, glaube ich, noch nicht ganz verstanden wurde. Ich sage mal sehr salopp und unwissenschaftlich, es gibt keinen Grund, Menschen, welche auch immer, in kollektive Haftung zu nehmen und kollektiv zu verfolgen für reale oder auch angebliche Taten eines Staates. Aber genau das findet statt und fand immer schon statt und findet jetzt nochmal geballt und verdichtet statt. Ich kenne wenige, sage ich mal, Widerstandsversuche hier, die nicht antisemitisch sind im Grunde, die sich nicht gegen Juden und Jüdinnen in ganz Ganzes richten. Alle deutsche Institutionen haben das Problem des Antisemitismus, aber nicht alle deutsche Organisationen oder Organisationen an sich erkennen das Problem. Und das ist genau das, was passiert. Die Unkenntnis des Antisemitismus, des Gegenwartsantisemitismus, die Abwehr gegen das Erkennen dieses Problems trifft auf die Schwierigkeit von wichtigen Akteuren. Und beides erzeugt eine Mischung, die nicht gut ist, weil Antisemitismus ungehindert geäußert werden kann, weil antisemitische Handlungen in einem luftleeren Raum passieren, weil dann jüdische Menschen, Kinder, Erwachsene nicht hinreichend geschützt werden können, weil die sie umgebende Gesellschaft, diejenigen, die sie eigentlich umgeben und unterstützen könnten, nicht immer wissen, worum es geht. Und ich frage mich immer wieder, warum das so schwierig ist, die Diskriminierung, die Gewalt, die antisemitisch konnotiert ist, zu erkennen. Aber offensichtlich ist genau das Problem, dass dieses Erkennen sehr, sehr schwer fällt. Aus unserer Forschung wissen wir, dass beispielsweise Lehrkräfte Antisemitismus oft als ungreifbar erleben. Demgegenüber stehen beispielsweise jüdische Kinder an Schulen, die das sehr konkret tun, die sehr konkrete und direkte Erfahrungen mit Antisemitismus machen. Und das ist so eine Differenz, die wir überbrücken müssen. Ich denke, auf der anderen Seite haben wir aber auch ein bisschen mehr Bewusstsein im Moment und die Debatte trägt dazu bei, dass sich viele fragen werden oder schon fragen, was haben wir da verpasst, was haben wir übersehen, was müssen wir noch tun, und beides ist wichtig.
Eine abschließende Frage noch zum Schluss. Das Gedenken an die Shoah und gerade auch die Solidarisierung mit Jüdinnen und Juden weltweit wird von der deutschen Politik immer wieder lautstark beschwört und gleichzeitig zeigen die Statistiken zu antisemitischen Vorfällen und antisemitischer Gewalt hierzulande, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland alles andere als eben sicher sind. Und während sich in der Ost die deutsche Regierung durch Rüstungsexporte demonstrativ hinter das israelische Volk stellt, bangen Aufklärungs-, Bildungs-, Präventionsprojekte, die sich unter anderem gegen Antisemitismus einsetzen, um ihre Gelder. Das heißt, der so nötige Schutz von Jüdinnen und Juden und den jüdischen Gemeinden, wie auch der aktive Kampf gegen strukturellen Antisemitismus hier vor Ort, scheint ja deutlich weniger Priorität zu haben. Was sind da aus Ihrer Sicht die Gründe für diese Diskrepanzen?
Ja, wir leben in einer Gesellschaft aktuell, die von Spannungen durchsetzt ist. Wir haben sehr viele verschiedene Spannungsverhältnisse und wir wissen auch aus der Geschichte, dass in Krisenzeiten antisemitische Verschwörungsmythen, antisemitische Chiffren, antisemitisches Wissen erstarkt. Das haben wir bei der Pandemie gehabt. Wir hatten das in der Weimarer Republik gehabt und können das genau nachverfolgen, wie die sozialen, politischen Krisen dazu führen, dass antisemitisches Gedankengut wieder eingesetzt wird oder selbst einsetzt, um diese Verunsicherung zu überbrücken. Also Menschen vereinen sich offensichtlich vor dem Hintergrund drohender Gefahren oder anderer Ereignisse, die sie nicht verstehen, nicht deuten können, vereinen sich im Hass gegen Juden. Es ist tatsächlich jetzt unabhängig davon, wie das auf Juden und Jüdinnen wirkt, einfach wichtig zu erkennen, dass antisemitische Ideologie, nicht nur das diffuse antisemitische Rassemblement, das irgendwo noch frei frottiert, sondern tatsächlich die antisemitische Ideologie, das antisemitische Weltbild sehr gefährlich ist für alle, weil das Weltbild immer antidemokratisch und antimodern ist und immer gegen etwas ankämpft, was Menschen als Errungenschaft bezeichnen können, die ja auch nie frei ist von Widersprüchen. Und aktuell können wir sagen, dass die Zivilgesellschaft, die auf ihren Schultern diese Arbeit trägt, seit Jahren gefährdet ist durch Einsparungen, durch die Haushaltspolitik, durch das nicht verabschiedete Demokratiegesetz, weil die Sicherheit schwindet. Und die Zivilgesellschaft trägt seit Jahren dazu bei, dass überhaupt eine Beschäftigung mit diesen Themen stattfindet. Und vielleicht letzter Satz dazu, Juden und Jüdinnen können vom Staat geschützt werden und werden geschützt, jüdische Einrichtungen werden mehr geschützt als vielleicht je zuvor. Aber wenn die Gesellschaft, die Bevölkerung Menschen nicht schützt, nicht eingreift, schweigt, dann wird es schwierig, diesen Schutz durchzusetzen. Der Schutz hat viele Ebenen, den müssen Menschen tragen.